So, wir fangen heute mit der Stelle an, Römer 8, 18 bis 22. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist auch eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Ja, guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, euch zu sehen. Für die mich nicht kennen, ich heiße Marc. Und für mich ist es, das ist nicht nur eine Floskel, für mich ist es wirklich eine Freude, hier heute stehen zu dürfen und diesen Text mit euch angucken zu dürfen. In der Vorbereitung habe ich mir den Text erstmal durchgelesen und konnte nicht so viel mit anfangen. Und je weiter man sich damit beschäftigt, sieht man die Herrlichkeit Gottes wirklich aufgehen in diesem Text. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass es so in der Mitte auch nochmal von Römer 8 steht, also so im größten Buch der Bibel oder im tollsten Buch der Bibel, in dem tollsten Kapitel der Bibel und jetzt auch noch vielleicht die tollsten Verse mittendrin. Ich möchte euch einfach einladen, oder ich hoffe, dass ich die Freude, die ich empfinde, wenn ich diesen Text lese oder wenn ich den mir anschaue, dass ihr die heute auch empfinden könnt. Genau, wir haben Römer 8 ab Vers 18, da machen wir heute weiter in unserer Predigtreihe und es geht um so ein bisschen ein unpopuläres Thema, aber ein, finde ich, ziemlich spannendes Thema, nämlich um das Thema Leid im Leben eines Christen. Aber bevor wir uns das angucken wollen, möchte ich noch kurz mit euch beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, dass du ein wunderbarer, ein herrlicher Gott bist, dass du ein großer Gott bist, ein unvergleichlicher Gott, ein furchterregender Gott, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns heute mehr erkennen lässt, was deine Herrlichkeit ist, Gott, wie wir reagieren können auf deine Herrlichkeit. Gott, ich bitte dich, dass du durch mich sprichst, durch deinen Heiligen Geist, dass du deine Worte benutzt und dass du unsere Herzen heute Morgen veränderst, Herr, dass wir mehr von dir verstehen an diesem Morgen. Amen. Vor 3 Wochen haben wir von Anderle gehört. Da haben wir gehört, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir seine Erben sind. Und ich möchte diesen letzten Vers, Vers 17, mit dem Anderle aufgehört hat, möchte ich nochmal aufgreifen als Überleitung in unsere heutige Predigt, weil dass sozusagen der zweite Teil dieses Verses direkt mit unserem zusammenhängt. Also Vers 17 fängt an, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben in Christus. Und was ist das für eine krasse, was ist das für eine ermutigende Verheißung? Ja, wir haben das vor 3 Wochen gehört. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, wenn er dein Erlöser, dein Herr, dein größter Schatz ist, dann bist du ein Kind Gottes. Und folglich bist du auch ein Miterbe mit Christus. Ja, das ist doch das, was wir hören wollen. Das ist doch die Botschaft, die toll ist. Gott liebt uns, wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Erben, wir werden alles bekommen. Da könntet ihr jetzt alle Halleluja und Amen und was weiß ich rufen. Dankeschön. Sehr gut, die erste Reihe. Simon muss ich heute in der Predigt erwähnen. Ich habe nämlich gesagt, ich erwähne ihn nicht. Jetzt mache ich es doch. Danke für deinen Amen. Nein, aber das ist diese Botschaft, die ist genial. Ja, das begreifen wir vielleicht oft gar nicht. Und das ist das, was, darüber hat Anderle auch gepredigt, ich muss es nicht nochmal aufgreifen. Aber was ich spannend finde, an diese Botschaft hängt Paulus den zweiten Teil dieses Verses dran. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Zum Kind Gottes sein gehört das Leid untrennbar dazu. Es ist sogar krasserweise Voraussetzung, um an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wenn wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir teilen nicht nur Christi Erbe, sondern wir teilen auch seine Leiden, wenn wir ihm nachfolgen. Und heute werden wir uns ab Vers 18 noch mehr mit dem Thema Leiden beschäftigen. Wir haben es vorhin schon gelesen, wir lesen es nochmal in Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und ein paar Worte in diesem Vers wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, um ein größeres Verständnis davon zu bekommen, um was es hier eigentlich geht. Zunächst einmal geht es um Leiden. Was für Leiden sind hier gemeint? Redet Paulus hier in Anführungsstrichen nur von den Leiden, die daher kommen, weil wir Jesus Christus nachfolgen? Verfolgung oder Tod, weil wir Christen sind? Ich glaube, das ist ein Teil von dem, was Paulus meint, aber es ist bei weitem nicht alles. Ich glaube, wenn wir die nächsten Verse uns noch angucken, dann könnt ihr mit mir übereinstimmen, dass er ein viel größeres Bild malt, dass er ein Bild von der gesamten Schöpfung malt, die dem Leiden unterworfen ist. Nicht nur wir Christen, weil wir Christus nachfolgen, werden wir Verfolgung erleben, sondern wir werden sehen, dass die ganze Schöpfung diesem Leiden unterworfen ist. Er redet von den Leiden der jetzigen Zeit. Was meint er mit dieser jetzigen Zeit? Und dazu ist ganz spannend, im jüdischen Gedankengut wurde die Zeit eigentlich in zwei Abschnitte eingeteilt. In zwei Zeitalter, könnte man sagen. In das, so relativ simpel, in das Gegenwärtige, das so vom Sündenfall Adams bis zur Wiederkehr des Messias und dem Beginn seines Reiches dauerte. Und das darauffolgende, das zukünftige Zeitalter, das eben mit der Wiederkehr des Messias beginnt oder beginnen soll. Wenn hier Paulus also von den Leiden der jetzigen Zeit spricht, dann meint er all das universelle Leid im wahrsten Sinne des Wortes. All das Leid, das in unserem Universum vorherrscht, aufgrund der Vergänglichkeit, aufgrund der Unvollkommenheit, die nach dem Sündenfall Einzug gehalten hat. Als Adam repräsentativ für jeden von uns sich dagegen entschieden hat, Gottes Willen zu folgen, Gott nachzufolgen, sondern sein eigenes Ding machen wollte. Ja, es ist nicht Adams Schuld, sondern das ist die Schuld von einem jeden von uns, die die Unvollkommenheit, die Vergänglichkeit in die Schöpfung gebracht hat. Und was gehört dazu? Beispiele: Krankheit, Behinderung, Fehlgeburten, Unfälle, Gewalt, Naturkatastrophen, Krebs, Beziehungsprobleme in jeglicher Form. Und wir können ewig weitermachen. Ursprünglich war die Welt, war die Schöpfung vollkommen gut. Wir lesen das im 1. Mose. Sie war perfekt für den Menschen gemacht, um darauf unendlich und in purer Freude in Gottes Gegenwart zu leben. Aber nach dem Sündenfall wurde sie von Gott verflucht. Wir lesen, wo Gott zu Adam gesagt hat, der Ackerboden, der deine Nahrung bringen soll, der sei verflucht. Und zu Eva, unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und ich glaube, das sind nur zwei Beispiele, die aber, ich glaube, der Fluch ist universeller. Ich glaube, der Fluch, der durch die Sünde des Menschen in die Schöpfung kam, der durchdringt alles. Das ist das, was wir erleben, wenn wir in die Welt schauen, in die kaputte, in die schlechte Welt, die wir da draußen sehen. Und das führt uns zum ersten Punkt heute Morgen. Auch als Kind Gottes wird Leid ein Teil deines Lebens hier auf dieser Erde sein. Und Paulus ist hier sehr direkt, er holt uns die Realität sehr direkt vor Augen, finde ich. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind seine Erben, aber das bedeutet eben nicht, dass wir ein Leben frei von Leid leben werden. Ja, das ist keine sehr populäre Lehre, fände jeder von uns toller, wenn wir als Christen sagen können, ja, Leid, das ist was für die Heiden, nicht für uns. Leid, geh einfach hinter mich, tritt mit dem Satan hinter mich. Aber das ist nicht, was Paulus hier sagt. Es gibt einige Christen auf der Welt, die das lehren und die da eine andere Meinung haben. Aber ich finde es schwierig, diese Meinung zu teilen, wenn ich lese, was Paulus hier schreibt. Dann schreibt er hier ganz klar, Leid gehört dazu. Und zwar ganz einfach, weil Leid ein universelles Problem unserer gefallenen Welt ist, in der wir leben. Wir lesen in den Versen, in denen ich euch vorhin auch vorgelesen habe, in 21 und 22, dass auch auf der Schöpfung die Last der Vergänglichkeit liegt und sie darunter leidet. Die Schöpfung wird hier, wie auch in vielen anderen Stellen der Bibel, personifiziert. Sie wird als Person dargestellt, die leidet, die seufzt, die sich nach Veränderung sehnt. Und ich glaube, dass wir oder dass die Leiden, die wir in der Schöpfung oder auch in unserem eigenen Leben erleben, dass sie uns die horrenden Folgen von Sünde aufzeigen sollen. Ja, die Leiden, die wir jetzt hier erleben, die sind nur ein Vorgeschmack auf das, was die erwartet, die am Tag des Gerichts verurteilt werden. Wir wissen, dass Sünde tötet und dass den Vorgeschmack, den erleben wir schon hier und heute. Leid und Schmerz ist ein Vorgeschmack auf den Tod, den die Sünde in unser Leben bringt. Also unser erster Punkt, Leid wird, auch wenn du ein Kind Gottes bist, Teil deines Lebens auf dieser Erde sein. Das bisher ist noch keine sehr ermutigende Predigt, aber das wird sich jetzt ab diesem Punkt ändern. Wir kommen nämlich zu unserem zweiten Punkt, und zwar, Leid ist nichts Persönliches. Was meine ich damit? Also Leid ist natürlich schon auch was Persönliches, jeder von uns erfährt Leid, habe ich gerade gesagt, aber wie meine ich das? Leid ist nichts Persönliches. Wie wir schon gesagt haben, die ganze Schöpfung ist aufgrund von Gottes Willen dem Leid und der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, jedes Geschöpf, ob es lebendig ist oder nicht, ob es ein Bewusstsein hat oder nicht, leidet in irgendeiner Form. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und das ist, was wir auch erleben, wenn wir in die Welt hineinschauen. Und wie kann das für uns Hoffnung sein? Ich finde es eigentlich ganz einfach, wie das Hoffnung für uns oder in unser Leben hineinbringen kann. Und zwar, wenn Leid in dein persönliches Leben kommt, ob durch Tod, durch Krankheit, Verletzung oder andere Dinge, wenn du deinen Job verlierst, wenn dein Partner Krebs bekommt, wenn dein Kind eine unheilbare Krankheit hat oder vielleicht kannst du erst gar keine Kinder bekommen. Vielleicht bist du Opfer von Mobbing auf der Arbeit oder. Ich weiß nicht, unter was du persönlich leidest. Aber wenn du dir klar machst, dass es was ist, was die ganze Schöpfung betrifft, dann brauchst du nicht die Frage zu stellen an dich und auch nicht an Gott, warum ich? Das ist so eine Frage, die stellen wir uns, glaube ich, sehr gern als Menschen. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, das ist einfach die falsche Frage, oder die Frage brauchen wir uns nicht stellen, wenn wir uns bewusst machen. Wir haben nichts direkt dafür getan, dass Leid in unser Leben kommt oder dass ein spezifisches Leid in unser Leben kommt. Wir alle haben gesündigt, von daher sind wir mit daran beteiligt, dass Leid und Schmerz in die Welt kam. Aber ein spezifisches Leid, das du in deinem Leben erfährst, ist nichts, wo du dastehen musst und sagen, warum ausgerechnet ich? Und warum? Weil du Teil bist von dem Universum, das voller Leid ist, das voller Schmerz ist, das kaputt ist. Und die Wahrheit, die Paulus uns hier vermitteln will, ist, dass keiner von uns davon verschont bleibt. Vielleicht erleben wir es in unterschiedlichem Maße, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben. Aber wir wissen auch aus Gottes Wort, dass das Leid, das in unser Leben kommt, dass es nicht über unsere Kraft gehen wird, dass Gott es nicht zulassen wird. Er wird in jedem Leid bei uns sein, wenn wir seine Kinder sind. Und er wird uns hindurchtragen. Aber er wird nicht alles Leid von dir fernhalten. Und was wir hier lesen, was Paulus uns indirekt auffordert, ist, uns über Leid zu freuen. Wir sollen uns im Leid freuen, weil wir wissen, dann werden wir auch verherrlicht werden. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen. Es ist es wert. Nochmal Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Die Leiden, die wir jetzt durchmachen, sind es mehr als wert. Ja, diese Leiden werden nicht annähernd ins Gewicht fallen. Ja, die Waage, die wird nicht ausgeglichen sein, Leid und Herrlichkeit, die kommt. Unser Leid wird nicht, wenn wir sterben, aufgewogen werden, okay, der hat so viel gelitten, der wird so viel Herrlichkeit erfahren, sondern wenn wir hier lesen, sie wird nicht ins Gewicht fallen, es wird wie eine Feder sein, die auf der einen Seite liegt und auf der anderen Seite wird eine Tonne stehen, die Feder kann nichts dagegen tun. Ja, sie wird einfach die Waage nicht in den Gleichgewicht bringen, sondern sie wird verschwindend gering sein. Unser Leid wird nicht nur aufgewogen werden, sondern die zukünftige Herrlichkeit, auf die wir warten, die wird alles Leid, das jemals auf der ganzen Welt geschehen ist, weit überstrahlen. Und im 2. Korintherbrief formuliert Paulus die gleiche Tatsache ein bisschen anders. Da schreibt er: Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Diese Herrlichkeit, diese zukünftige Herrlichkeit, auf die wir warten, die ist unvorstellbar und die ist alles überragend. Versucht euch das bewusst zu machen, wenn Paulus über diese Herrlichkeit spricht. In Vers 19, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir lesen, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Tag. Und ich finde das Bild, das im Griechischen dort benutzt wird, das Wort, das für sehnsüchtig warten dort steht, im Griechischen ist apokaradokia. Und dieses Wort ist nicht nur schwierig auszusprechen, sondern es beschreibt auch einen Menschen, der mit vorgeneigtem Kopf und seiner Hand steht und den Horizont absucht, nach dem, auf das er wartet. In unserem Bild, der auf die Herrlichkeit Gottes wartet, der dasteht, der bereit ist, der seinen Körper in diese Richtung bringt, der seinen Blick in diese Richtung bringt und der auf nichts anderes wartet, als diese ersten Anzeichen zu sehen von Gottes Herrlichkeit. Der Blick ist nicht auf das aktuelle Leid gerichtet, sondern auf die zukünftige Herrlichkeit. Und das ist Ewigkeitsperspektive. Das ist, was wir Ewigkeitsperspektive nennen. Christliches Leben ist eine lebendige, sehnsüchtige Erwartung. Und als Kinder Gottes warten wir glücklicherweise nicht auf den Tod, sondern wir warten auf das Leben. Und wenn wir das Ganze mal in ein Bild packen wollen, stellt euch einen Marathonläufer vor, und der Vergleich ist nicht so selten. Man sagt ja immer so schön, ein Leben ist kein Sprint, sondern oder kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Ja, auch unser christliches Leben, nehmen wir mal an, es ist ein Marathon. Wir haben einen Marathonläufer und der nimmt einen Haufen Entbehrungen und Leiden auf sich. Und warum macht er das? Weil er ein Ziel hat. Er möchte die Ziellinie nach 42,km als Erster überqueren. Und er möchte als Sieger gefeiert werden auf der anschließenden Party. Und auch in unserem Leben gibt es Entbehrungen, gibt es Leid, aber auch wir haben ein Ziel. Wir haben das Ziel, den Lauf, den wir laufen, unser Leben zu vollenden und an der großen Siegesparty Gottes teilzuhaben. Ja, und so ein Marathonläufer, der darf nie sein Ziel aus den Augen verlieren. Es hilft ihm nichts, wenn er Zwischenziele schneller erreicht, wenn er bei Kilometer 10, 20 oder 30 der Erste ist, wenn er es dafür nicht über die Ziellinie schafft. Wenn er seine Kraft zuvor vergeudet und es nicht schafft, dann ist es nicht geholfen, dann hat er sein Ziel nicht erreicht. Und auch, ihr kennt bestimmt die Getränkestände, die immer so schön dastehen und für die Marathonläufer alles vorbereiten oder Erfrischungen bereithalten. Die sind gut. Und die sind wichtig für seinen Lauf, aber die sind nicht das Ziel. Ja, uns wäre fatal, wenn wir das so, wie wir das jetzt hoffentlich in dem nächsten Bild sehen, wenn das sich der Läufer bequem machen würde an so einem Stand. Ja, wenn er sein Ziel aus den Augen verliert und denkt, wow, da gibt es keine Ahnung, Cola und alle anderen isländischen Getränke, ich weiß es nicht, egal. Das Problem ist, wenn er an diesem Stand hängen bleibt. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch. Es gibt gute Dinge, die am Rand unseres Lebens stehen. Also es gibt Leid, es gibt Schmerz auf der einen Seite, die dürfen uns nicht abhalten. Und es gibt gute Dinge, wie diese Getränkestände, die am Rand unseres Lebens stehen und die wir genießen dürfen. Familie, Freunde, Job, Urlaub, gutes Essen. Aber sie dürfen uns eben nicht abhalten, unseren Blick auf das Ziel gerichtet zu halten. Ja, das sind gute, das sind wichtige Dinge. Das sind Dinge, die uns helfen in unserem Lauf und den zu vollenden. Aber sie dürfen eben nicht unsere komplette Aufmerksamkeit erhalten. Wir müssen immer auf das Ziel schauen, auf die zukünftige Herrlichkeit. Weil das ist dann ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Ein zweites Bild, um das zu beschreiben, benutzt Paulus hier selbst im Text, nämlich das Bild einer Geburt. Ja, eine Frau, die stärkstes Leid erträgt, weil sie ein Ziel hat, weil sie es nicht erwarten kann, ihr Neugeborenes in den Arm zu halten. Und sie weiß, dass der Schmerz, den sie jetzt hat, das Leid, das sie jetzt hat, dass es zu neuem Leben führen wird. Und deshalb kann sie ihn ertragen und macht weiter unter der Geburt, bis sie ihr Ziel erreicht hat, bis sie ihr Kind in den Arm hält. Ja, und das ist in Anführungszeichen ein guter Schmerz, ein gutes Leiden. Und ich glaube, so soll auch das Leiden in unserem Leben sein als Kinder Gottes. Das Leid, das wir erleben, soll ein gutes Leid, ein guter Schmerz sein, weil wir wissen, es wird zum Leben führen und nicht zum Tod. Und deshalb dürfen wir uns auch über Leid freuen, wenn es in unserem Leben ist, weil wir wissen, wohin es führt, wohin wir gehen, was uns erwartet. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, wenn wir aus dem Kreissaal rausgehen und auf die Palliativstation, wo Patienten sind, die am Ende ihres Lebens stehen, die Schmerzen haben, die leiden und die wissen, dass danach nicht neues Leben kommt, sondern der Tod. Und so, denke ich, können wir uns Leid für die vorstellen, die Jesus nicht nachfolgen, die keinen Blick auf eine zukünftige Herrlichkeit haben, deren Leid nie enden wird. Und das ist der Unterschied, den wir erleben als Kinder Gottes. Wir haben diese Perspektive, wir haben diesen Blick, wir haben die zukünftige Herrlichkeit. Das ist unser Ziel, das ist unser Fokus in gegenwärtigem Leid. Unser Erbe ist diese zukünftige Herrlichkeit. Unser Erbe ist nicht, dass wir kein Leid haben werden, sondern unser Erbe ist die zukünftige Herrlichkeit. Und die möchte ich anhand unserer Stelle nochmal in drei Bereiche untergliedern. Drei Unterpunkte nochmal machen. Der erste ist, die zukünftige Herrlichkeit wird daraus bestehen, dass wir Gottes Herrlichkeit unverhüllt sehen werden. Paulus schreibt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und wir lesen von diesem Sichtbarmachen oder diesem Gott unverhüllt sehen, haben wir auch einen Vorgeschmack schon in der Offenbarung des Johannes, wo Jesus sich Johannes offenbart und er es versucht, irgendwie in Worte zu packen, wie es ist, wenn wir Gott sehen. Und das möchte ich euch auch einfach vorlesen. Jesus, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und das ist der Grund, warum keiner von uns bisher Gott in seiner Herrlichkeit gesehen hat. Weil das passieren würde, was Johannes erlebt, und es war nur eine Vision, deshalb ist er nicht gestorben. Aber so wie Gott zu Mose gesagt hat, wenn du mein Angesicht siehst, dann wirst du sterben. Gottes Herrlichkeit ist so groß, dass wir in unserer sündigen Natur es nicht ertragen können. Wir würden sterben, weil wir seine Größe und seine Schönheit nicht ertragen können. Weil wir seine Reinheit mit unserer sündigen Natur ihr nicht begegnen können. Und ich glaube, wir machen uns zu selten Gedanken über diese Herrlichkeit Gottes, über diese zukünftige Herrlichkeit, über dieses Ziel, das wir haben sollten Und wir kennen unser Ziel gar nicht. Wir wissen, gut, wir sterben hier irgendwann und dann wird alles super gut im Himmel. Aber wie kann ich mich auf was freuen, das ich nicht greifen kann? Und wir wissen, wir haben vorhin gehört, wir können es nicht greifen. Wir werden es hier nie ganz erfassen. Aber lasst uns versuchen, dahin zu gehen, eine Vorstellung zu bekommen, einen Ansatz zu bekommen, wie es sein kann. Und wenn wir über Herrlichkeit sprechen, was ist überhaupt Herrlichkeit? Das ist ein Wort, das ist in unserem normalen Wortschatz nicht so gebräuchlich. Aber wenn wir im Duden mal nachschauen, dann geht es, wenn wir von Herrlichkeit sprechen, um Größe, um Schönheit, um Großartigkeit, um Pracht. Ja, wir als Menschen, wir sind geschaffen, uns nach Herrlichkeit, uns nach Schönheit, uns nach Größe, nach Pracht zu sehnen. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns nach ihm, nach seiner Herrlichkeit sehen. Aber wie können wir uns das vorstellen? Wie geht es uns, wenn wir seine Herrlichkeit sehen? Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen damit reinzunehmen. Und zwar, wenn ihr euch mal vorstellt, wie gesagt, wir sind alle geschaffen, uns danach zu sehen. Und es gibt ein paar Dinge, die in ihrer Schönheit, in ihrer Großartigkeit, in ihrer Pracht Emotionen in uns hervorrufen oder Gefühle in unserem Inneren irgendwie hervorrufen, die so ein Ansatz sein können. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen und versucht euch einfach mal zu erinnern oder vorzustellen, das wären keine Bilder, sondern ihr würdet da stehen. Das erste, gut, da könnt ihr schlecht stehen, aber vielleicht steht ihr an dem Teleskop, eine Galaxie. Lasst es einfach auf euch wirken und überlegt, was passiert in euch. Das ist der Grand Canyon. Braucht man sich nicht beschreiben für die meisten, denke ich. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich glaube, eine Regenbogenzypresse. Meine Frau hat es rausgesucht. Auf jeden Fall schillert er in Neonfarben. Sieht man hier so schön. Das ist ein Geysir. Und das sind die Polarlichter. Oder nicht die, aber sind Polarlichter. Wo ich mit euch hin will, ist, ich denke, ihr kennt alle dieses Gefühl, wenn ihr vor was steht, was so viel größer ist als wir, was so viel schöner ist, was so viel Pracht hat, wie diese Polarlichter, wenn wir sehen, dieses Gefühl in unserer Magengrube, wo sich irgendwie alles anhebt und zusammenzieht. Vielleicht auch das Gefühl, wenn wir verliebt sind und jetzt aus Sicht des Mannes, wenn du deine Freundin oder deine Angebetete siehst, und die ist die schönste Frau auf der Welt und ihre Schönheit überwältigt dich und du stehst da und bist wie ein Trottel und stammelst vor dich hin und findest keine Worte, weil du überwältigt bist. Und das ist, was uns auch passiert, denke ich. Ich war noch nie am Grand Canyon, aber ich glaube, wenn man da steht, was passiert ist, dass ich überwältigt bin von Größe und Pracht von dieser Natur, von diesem Naturphänomen. Und wo ich hin will, ist, dass das nur ein Abglanz ist von der Herrlichkeit Gottes. Das ist, wo wir merken können, diese Gefühle, diese Emotionen mal eine Milliarde ist wahrscheinlich, was wir erleben, wenn wir bei Gott sind. Wir können es uns nicht vorstellen, aber versucht es irgendwie zu greifen. Wenn wir an die Herrlichkeit Gottes denken, ich finde, Herrlichkeit ist auch so ein cooles Wort. Herrlichkeit, da steckt Herr schon drin. Der Einzige, der Herrlichkeit ausfüllen kann, der Herrlichkeit wirklich definiert und bestimmt, ist Gott selbst. All diese Dinge sind so verschwindend gering in ihrer Schönheit und Größe und Pracht gegenüber Gott. Und ist es nicht genial, dass wir darauf warten, das zu erleben, diesen Gott zu sehen, der so viel krasser ist als alles, was wir uns jetzt nur irgendwie angucken oder vorstellen können? Unsere zukünftige Herrlichkeit oder die zukünftige Herrlichkeit, die unser Erbe ist, besteht darin, dass wir Gottes Herrlichkeit unverhüllt sehen werden. Der zweite Punkt, genauso krass, wir, die Kinder Gottes, werden verherrlicht werden. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und ganz ähnlich formuliert im 2. Korinther, finde ich aber sehr cool, 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn wir seine Herrlichkeit unverhüllt sehen, dann werden wir verherrlicht werden, dann werden wir perfekt gemacht werden. Und warum werden wir perfekt gemacht werden? Warum ist es nötig? Ich glaube, es ist nötig, damit wir überhaupt Gottes Herrlichkeit ohne Grenzen sehen und genießen können. Ja, unsere Sinne jetzt reichen nicht aus. Ja, wir sind nicht vollständig genug, um das zu erfassen. Und ich glaube, wenn die zukünftige Herrlichkeit, wenn wir dorthin kommen, dann wird es weggenommen. All unsere Begrenzungen, unsere Sinne, die nicht ausreichen, unsere Worte, die nicht ausreichen, unsere Gedanken, die nicht ausreichen, die werden komplettiert und werden perfekt gemacht, damit wir diese Ewigkeit, diese Herrlichkeit Gottes wirklich erleben und sehen und genießen können. Weil dazu sind wir geschaffen. Und das Dritte, das schließt sich direkt daran an, der dritte Punkt. Nicht nur wir als Kinder Gottes werden verherrlicht werden, sondern die gesamte Schöpfung wird verherrlicht werden. Sie wird befreit werden von der Last der Vergänglichkeit und wird an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die Schöpfung, die komplette Schöpfung, wird teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Und da möchte ich euch auch noch mal einen Teil aus der Offenbarung vorlesen, wo das, finde ich, sehr, sehr cool beschrieben ist. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das, was Johannes hier gesehen hat, das ist gewiss. Das wird kommen. Die Schöpfung, die ursprünglich gemacht war, um uns einen Ort zu geben, wo wir in Gottes Gegenwart leben können, und die wir dann kaputt gemacht haben, die wird Gott erneuern. Gott wird sie verherrlichen und wird einen perfekten Ort schaffen. Einen Ort, an dem wir, wenn wir verherrlicht sind, seine Herrlichkeit ohne Grenzen genießen können. Es wird einen Raum schaffen, den wir uns nicht vorstellen können, aber wo wir wissen, dass Jesus dort ist, um ihn vorzubereiten, damit wir diese unfassbare Herrlichkeit, diese unfassbare, alles überragende Herrlichkeit Gottes zu erleben, zu genießen und ihn dafür in Ewigkeit anzubeten. Das ist, was unser Erbe ist. Das ist, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist. Und falls du vielleicht heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin gar kein Kind Gottes oder von was redest du überhaupt, weil du merkst oder du weißt, in deinem Leben, in dieser Schöpfung, da ist Leid. Und du möchtest Anteil haben an dieser zukünftigen Herrlichkeit. Du möchtest es auch, du möchtest eine Hoffnung haben, die darüber hinausreicht, dass nicht irgendwann nur der Schmerz hier vorbei ist, sondern das, was viel Größeres ist, wofür du geschaffen bist. Dann möchte Jesus dich vor allem heute Morgen einladen, sein Angebot anzunehmen. Ja, er ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich gestorben, um deine Sünden wegzunehmen, damit du sein Kind werden kannst, damit du sein Erbe werden kannst, damit du diese zukünftige Herrlichkeit erhalten kannst, wenn dein Leben hier irgendwann zu Ende ist. Und er möchte dir Hoffnung geben in Leid. Er möchte dir zusprechen, er ist immer bei dir und er hat was vorbereitet, was all dein Leid verblassen lassen wird. Und dann möchte ich dich wirklich auch herausfordern. Und wenn du dann Ruf hörst in deinem Herzen, wenn du merkst, ich muss was tun, dann such dir jemanden von den Gebetsmitarbeitern. Geh hin und lass für dich beten. Nimm jemanden, der neben dir sitzt, jemanden, den du kennst. Aber geh diesen Schritt. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist, wir werden jetzt eine Zeit haben, erstmal ein Instrumentallied, danach noch einen kleinen Lobpreisblock. Nimm diese Zeit, wirklich dir Gottes Herrlichkeit versuchen bewusst zu machen, ihn anzuschauen und zu sehen, egal wo du gerade stehst, welches Leid in deinem Leben ist. Es gibt was, das ist so viel mehr und das ist dein Ziel, das ist dein Erbe. Und versuch dich wirklich darauf auszurichten. Versuche ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Vater, Herr, ich danke dir für diesen Morgen, Gott. Ich danke dir, dass du hier bist, in all der Größe und Schönheit und Großartigkeit und Pracht und Herrlichkeit, die du darstellst. Auch wenn wir sie jetzt nicht sehen und schmecken und fühlen und hören und tasten können, weil unsere Sinne zu begrenzt sind, das zu begreifen. Vater, ich danke dir, dass wir aber schon Indizien haben, dass wir eine Gewissheit haben und dass wir diese Hoffnung, dass wir uns darauf stellen dürfen, die du uns gegeben hast, weil dein Wort wahr und weil dein Wort gewiss ist, Herr. Ich bitte dich, dass du ganz nah bist bei all denen, die gerade in Leid stecken, in tiefem Leid stecken. Ich bitte dich, dass du Zweifel und Anklage nimmst aus unseren Herzen und dass du uns Vertrauen schenkst in deine Güte, in deine Gnade, in deine Herrlichkeit, Gott. Und dass wir da unseren Fokus drauf haben. Dass wir uns nicht verlieren in den Dingen dieser Zeit, sondern dass wir die zukünftige Herrlichkeit, wie sie auch immer aussehen mag, im Blick haben und daraufhin leben, Jesus. Amen.